mal woanders hinzieht, dann sind manche Sachen anders. Was ich in Heidelberg schon auch stark vermisse, ist der Schnee. Tatsächlich. Boah, das wackelt hier voll. Also dort oben gibt es vielleicht einmal im Jahr für einen Tag oder für einen halben Tag so viel Schnee, sonst nichts. Und wisst ihr, was ich beim Schnee vermisse? Ist das Autofahren im Schnee. Manche Leute mögen das vielleicht schwierig sein, aber ich liebe das. Wenn das Heck ein bisschen kommt, oder ein bisschen so, ich liebe das. Was ich allerdings beim Schnee und im Winterfahren gar nicht mag, ist, wenn man schlechten Scheibenwischer hat. Du fährst und du bist unterwegs, die ganze Straße ist gesalzen und vor dir fahren die ganze Zeit die Leute, die Autos, die spülen dir die ganze Zeit das Salzding auf die Scheibe und du siehst oft gar nichts. Und wenn dann die Sonne von der anderen Seite kommt und genau hier reinblendet, du siehst gar nichts, null. Das ist schon heftig. Und dann brauchst du natürlich immer wieder Scheibenwischer machen an und so weiter und so fort. Also, zum Beispiel so. Irgendwie, und wenn du einen schlechten Scheibenwischer hast, und mein Scheibenwischer ist nicht ganz so schlecht, aber er ist gerade schlecht, ich brauche wieder einen neuen Scheibenwischer. Wenn er nicht gescheit erwischt, dann siehst du irgendwie nicht ganz klar. Und das ist ziemlich doof. Und was auch doof ist, selbst dann, also im Sommer gibt es auch so eine ähnliche Situation, und zwar, wenn es Starkregen hat. Das ist kein Bild von Starkregen, aber so ähnlich sieht es aus. Wenn ihr auf der Autobahn fahrt und, keine Ahnung, ihr fahrt so 120 und dann kommt ein Starkregen und du machst die Scheiben, machst du voll, zack, 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 zack. Und es sieht immer noch so ähnlich aus. Das mag ich nicht. Das löst Stress aus. Das ist unangenehm. Da fühlt sich unsicher an. Und es ist sogar gefährlich, wenn man keine klare Sicht hat. Heute wird es um einen Text gehen, wo es genau darum geht, um klare Sicht. Dass wir klare Sicht haben und klare Sicht bekommen. Und falls du es noch nicht gemerkt hast, du bist auf einem Jugendgottesdienst und bei einem Jugendgottesdienst geht es nicht darum, dass du am Ende rausgehst und sagst, jawohl Mann, und jetzt werde ich der Superchrist und so, ich bin voll gehypt. Nee, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir reinschauen in die Bibel und schauen, was sagt die Bibel und was dürfen wir, was für Wahrheiten stecken da drin, die uns im Leben helfen. Das heißt, wir werden jetzt nachher auch gleich einen Text anschauen. Aber bevor wir da reinschauen, wer ist heute zum ersten Mal da? Jawohl, da sind ein paar Leute da. Wer war in dieser Staffel bisher bei allen dabei? Wer war nicht bei allen dabei? Aha, sehr gut. Dann macht es durchaus Sinn, dass wir mal noch einen kleinen Recap machen. Und zwar, dass wir schauen, die verschiedenen Stationen, die wir bisher schon hatten. Weil, wenn du einen Text anschaust, und das werdet ihr am Ende der Predigt noch merken, ist es ganz wichtig, dass man den Kontext anschaut. Das heißt, wir müssen schauen, was stand vorher, was stand danach und so weiter. Und dann verstehen wir oft die eigentliche Bedeutung. Ich gehe nur kurz durch, damit ihr wisst, wo wir ungefähr sind. Wir haben in dem Anfang, in dem ersten Satz, wo es ums Markus-Evangelium geht, ging es um die Speisung der 4000. Da waren viele Leute unterwegs, die sind Jesus nachgefolgt. Jesus merkt irgendwie, ja okay, die sind jetzt schon 3 Tage unterwegs und wenn ich sie jetzt nach Hause schicke, werden sie wahrscheinlich verhungern. Also nicht verhungern, sondern werden sie halt Hunger haben. Dann sagt er, hier müssen wir was zum Essen geben. Und dann hat er die Jünger gefragt, die haben gesagt, wir haben 7 Brote und kleine Fische. Und dann nimmt Jesus das, dankt, bricht und gibt es den Jüngern und sagt, teilt aus. Und am Ende werden 7 Körbe bleiben übrig. Das war in der ersten Predigt über den Markus-Text. Dann das nächste war, das war das, wo der Johannes Singer drüber gepredigt hat. Übrigens, hört euch die Predigten an. Die sind auf der Internetseite und die sind auch in Spotify. Da ging es dann darum, dann fahren die über den See, kommen an und dann kommen irgendwie die Pharisäer und sagen, hey, also Jesus, wir würden gerne ein Zeichen haben vom Himmel, damit wir wissen, dass du wirklich Gottes Sohn bist. Und Jesus sagt einfach nur, nö. Hört euch die Predigt an. Und das Letzte, das ist das, wo wir letzten Sonntag waren, da war der Marco dran. Und zwar, da sind die Jünger wieder mit dem Boot mit Jesus über den See gefahren. Der fährt ziemlich oft über den See, kommt diesmal auch vor. Und da haben sie das Brot vergessen. Und dann sagt Jesus, ja, ihr müsst aufpassen wegen Sauerteig von Pharisäer und Judas. Und die Jünger denken, hä? Wahrscheinlich, weil wir das Brot vergessen haben. Und Jesus sagt, hey, ihr kapiert schon mal gar nichts. Und genau da kommt der Text dann von heute. Und falls ihr euch selber zu Hause in die Bibel schaut, und ich hoffe, das werdet ihr machen oder das macht ihr, und ich hoffe, dass die Predigt euch auch dazu motiviert, zu Hause in die Bibel reinzuschauen. Die Bibel ist Gottes Wort. Und ihr versteht dann Gottes Wort ganz, wenn Gott selber euch durch den Heiligen Geist hilft, es richtig zu verstehen. Und deswegen ist es mir wichtig, dass ich jetzt noch bete, bevor wir uns mit dem Text befassen, weil jeder braucht den Heiligen Geist, damit er das verstehen kann. Der Heilige Geist kann uns helfen, das richtig zu verstehen. Deswegen bete ich jetzt noch. Herr Jesus, danke dafür, dass du in der Bibel so genial beschrieben bist. Danke dafür, dass wir die Möglichkeit haben, heute da reinzuschauen in den Text. Und wir möchten dich bitten, begegne uns in deinem Text. Werde du uns klar vor Augen, Herr Jesus. Wir wollen dich kennenlernen, wir wollen dich besser kennenlernen und wir möchten dich bitten, dass du hilfst, dass du uns hilfst, durch deinen Heiligen Geist hilfst, einfach den Text richtig zu verstehen. Danke dafür. Amen. So. Es sind immer zwei wichtige Fragen, wenn ihr in Johannes oder in Evangelien lest, sind immer zwei wichtige Fragen. Wie wird Jesus beschrieben und wie werden die Menschen beschrieben? Und was will er von den Menschen? Was will Jesus von den Menschen? Das sind drei Fragen, okay. Wir werden heute drei Schwerpunkte haben. Wir werden uns zuerst mal die Leute vom Dorf anschauen, wie die so mit Jesus agieren, dann den Blinden und dann schauen wir uns an, das ist nämlich eine ganz besondere Stelle, die ist einmalig in der Bibel, weil Jesus den Blinden auf zwei Stufen heilt. Da werden wir uns schauen, warum das so ist. Und dann schauen wir uns noch Jesus an. Was gibt es Besseres? Gut. Ich lese es einmal vor. Als sie nach Bethesda kamen, brachten die Leute einen Blinden zu Jesus und baten ihn, den Mann anzurühren. Jesus fasste ihn bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dort benetzte er die Augen des Blinden mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte dann, siehst du was? Der Mann blickte auf und sagte, ja, ich sehe Menschen. Aber sie sehen aus wie umhergehende Bäume. Da legte Jesus noch einmal die Hände auf die Augen. Nun war er geheilt und konnte alles genau und deutlich erkennen. Jesus schickte ihn nach Hause und sagte, geh aber nicht durchs Dorf. Also ich feiere den Text ziemlich, der ist mega. Wir gehen einfach schrittweise durch. Also das heißt, es heißt ja hier, als sie nach Bethesda kamen, woher kamen sie? Das schauen wir uns hier schnell an. Vorher waren sie bei Magdala, das ist im Moment in Dalmanuta, das hört sich so ähnlich an wie Hanuta. Dalmanuta. Und das ist in der Nähe von Magdala. Und dann sind sie rüber über See gefahren nach Bethsaida. Und Bethsaida ist das Dorf, wo der Philippus, der Andreas und der Petrus herkommen. Das heißt, die gehen in die Homehood von den dreien. Genau, müssen wir auch wieder zurück. Genau. Als sie dort ankommen, genau, das war's schon. Weiter. Und da, was ist da passiert? Da gibt es Leute, die einen Blinden zu Jesus bringen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die mitbekommen haben, dass Jesus, dass ihre drei Homeboys mit Jesus zusammen in ihr Heimatdorf kommen. Und dass sie sich gedacht haben, Mensch, wenn unsere drei Jungs mit Jesus unterwegs sind und der Jesus in ganz Israel überall Leute heilt, ja, das wäre doch cool, wenn er das bei uns auch machen könnte. Ey, das wäre doch Bombe, oder? Haben wir überhaupt jemanden, wo Jesus heilen könnte? Ja, da gibt es so den Blinden. Ach komm, den nehmen wir jetzt und schieben den dahin, zu Jesus. Also, es steht nicht da drin, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und es gibt tatsächlich Hinweise, dass es vielleicht sogar so ähnlich war. Das sehen wir an der Reaktion, wie Jesus darauf reagiert. Es heißt dann nämlich auch, sie brachten den Blinden. Also es gibt andere Stelle, also das hört sich irgendwie so an, der Blinde, der ist so, ja gut, wenn ja klar, also könnte mich da schon zu Jesus bringen, kein Problem. Wenn ich geheilt wäre, ist auch in Ordnung. Irgendwie der Blinde, da merkt man gar keine Aktion. Zwei Kapitel später, in Kapitel 10, kommt dann Bartimäus und er hört nur, dass Jesus kommt und er schreit sich die Seele aus dem Hals, nur damit Jesus zu ihm kommt und ihn heilt. Und der hier, Der hat nicht mal einen Namen. Also irgendwie, es scheint wohl so, dass der so, ja, mal schauen, keine Ahnung, ja, können mich schon hinziehen. Ja. Der Blinde, in dem ganzen Text hören wir nicht, dass der Blinde Jesus bittet, dass er ihn heilt. Und was haben die Leute vom Dorf gesagt? Die haben gesagt, baten ihn, dass er den Mann anrührt. Also irgendwie haben die schon genau gewusst, also steht da nicht drin, dass sie gesagt haben, du heil den, sondern die haben gesagt, du rührst ihn mal an. Das ist ja schon fast so, ah ja, du könntest ihn ja mal berühren. So, vielleicht wird er dann geheilt. Das ist schon krass. Sie bringen jemanden zu Jesus, einen Blinden, und sie haben eine genaue Vorstellung, wie Jesus den Blinden heilen soll. Es fühlt sich ein bisschen so an, wie wenn jemand sagt, ach, du kannst gut Gitarre spielen. Ja, dann setz dich mal hin und spiel mal was vor. Oder, ach, du kannst das gut. Ja, dann zeig mal. Oder so zirkusmäßig, ja, also schaut mal her, Manege, heute präsentieren wir, bla bla bla. Und der macht euch jetzt was vor. So fühlt sich das für mich ein bisschen an. So hört sich das für mich ein bisschen an. Meine Frage ist, was für ein Bild hast du bisher von Jesus? Was geht dir im Kopf rum, wenn du für Jesus hörst? Was macht er? Wer ist er? Vielleicht geht es dir auch so ähnlich wie den Leuten im Dorf, die irgendwie vielleicht schon einiges von Jesus mitbekommen haben. Vermutlich geht es dir so, sonst wärst du heute nicht hier. Oder vielleicht kennst du sogar Leute, die mit Jesus unterwegs sind und die dir schon einiges erzählt haben. Vermutlich, sonst wärst du heute nicht hier. Und vielleicht haben die dir ja schon genau erzählt, wer Jesus ist und was er machen kann. Vermutlich, denn du bist ja heute hier. Vielleicht hast du gedacht, ja okay, ich komme einfach mal mit zum Satt und dann lasse ich mir mal den Jesus da zeigen. Mal schauen, wie Jesus so drauf ist. Und ich finde, Jesus sollte sich schon ein bisschen ins Zeug legen, um mich von sich zu überzeugen. Und wenn sie es nicht bestätigt, dass er ein guter, ein Ehrenmann ist, und ich merke, dass er mir was bringt, dann habe ich eigentlich auch kein Interesse an ihm. Was für ein Bild hast du von Jesus? Natürlich, so eine Haltung ist auch klar irgendwie verständlich. Aber wenn Jesus wirklich ein Ehrenmann ist, dann interessiert sie nicht, ob du diese Erwartungen hast oder nicht. Wenn er ein Ehrenmann ist, dann ist er ein Ehrenmann, unabhängig von deinen Erwartungen. Aber wenn du die Haltung hast, dann raubst du dir selber die Möglichkeit, Jesus wirklich kennenzulernen und selbst herauszufinden, dass er absolut mega ist. Ich kann dir eins sagen, Jesus ist anders, als wie du dir Jesus vorstellst. Lern ihn kennen. Interessant ist, wie Jesus reagiert. Ich finde es total cool. Heißt es, Jesus fasste ihn an der Hand. Und was haben die ihn nochmal gebeten? Dass Jesus den Mann anrührt. Also nur noch so eine ganz leichte Berührung. Und jetzt packt Jesus den Blinden bei der Hand. Nee. Ist noch nicht passiert. Noch ist er nicht geheilt. Und er hat ihn nicht nur kurz an die Hand genommen. Vielleicht sind die Dorfbewohner etwas verwirrt und vor den Kopf gestoßen. Jesus ist irgendwie ganz anders, als wie sie sich vorgestellt haben. Moment, nee, genau. Wenn wir uns in den Dorfbewohner vielleicht reinversetzen, dann nimmt er, hä, und was macht Jesus jetzt? Jetzt nimmt er den bei der Hand und führt ihn aus dem Dorf raus. naja, vielleicht ist er besonders blind und da reicht eine leichte Berührung nicht aus. Vielleicht muss Jesus den länger berühren. Naja, aber jetzt sind schon 30 Sekunden vorbei, es ist immer noch nichts passiert. Jetzt fängt Jesus an, mit dem auch noch zu gehen. Hä? Also vielleicht ist es auch irgendwie so ein mystisches Ding, dass er erste Schritte macht. Nee, 10 Schritte, immer noch nichts passiert. 30 Schritte, immer noch nichts passiert. Und jetzt ist mir Jesus mit dem Blinden durchs halbe Dorf gelaufen und es ist immer noch nichts passiert. Okay? Und jetzt hat Jesus mit dem Blinden an der Hand das Dorf verlassen. Hä? Jesus, ich bin irgendwie voll enttäuscht von dir. Ich wollte ein Wunder sehen, hier im Dorf. Und Jesus hat es nicht gemacht. Naja, vielleicht mag Jesus Bethsaida nicht. Vielleicht hat er irgendein Problem. Aber wenn es so ist, dann ist es mir auch egal. Klar, so eine Reaktion wäre nachvollziehbar. Aber es wäre auch irgendwie krass, weil wir wissen, dass das Wunder tatsächlich auch noch gekommen ist. Deshalb ist schon ein bisschen die Frage, wieso heilt Jesus den Blinden nicht im Dorf? Und verbietet dem Blinden sogar, am Ende nicht durchs Dorf nach Haus zu gehen. Also hier führt er ihn aus dem Dorf raus und ganz am Ende sagt er, okay, aber jetzt geh nach Hause, aber geh nicht durchs Dorf. Also Jesus hat wirklich ein Problem mit dem Dorf anscheinend. Vermutlich mit den Leuten dort. Ich kann euch sagen, der Text gibt keine Antwort darauf. Aber es gibt so viele andere Texte in den Evangelien. Und es ist immer genau das Gleiche. Wenn Leute da sind, die nur Bock haben auf dieses Wunder, die so wunderfokussiert sind, ja, vielleicht sogar wundergeil sind, sie wollen einfach nur dieses Wunder sehen. Sie wollen sehen, dass Jesus zeigt, wie mächtig er ist. Aber kein Interesse an Jesus haben. Dann lass es sie links liegen. Er stößt sie sogar manchmal brutal vor den Kopf. Also Jesus möchte nicht, dass das Dorf anscheinend das Wunder so mitbekommt. Irgendwann mal werden sie es mitbekommen, klar. Aber in der Situation wünscht er sich, dass das Dorf das Wunder nicht mitbekommt. Und deswegen liegt es nahe, dass Jesus davon ausgeht oder dass Jesus weiß, dass in diesem Dorf vermutlich Leute sind, die nur Wunder sehen wollen. Die wollen einfach nur sehen, okay, was kann Jesus mir geben? Aber ganz ehrlich, sind wir so anders? Bist du so anders? Wenn du an Jesus denkst, was für ein Bild hast du bisher von Jesus? Was erwartest du von Jesus? Jesus ist anders, als du es denkst. Lern ihn kennen. Er ist mega, das kann ich dir schon mal versprechen, dass du das rausfinden wirst. Gut, schauen wir uns den Blinden an. Ich feiere das. Vermutlich hat er am Anfang gar keine Ahnung, wer Jesus ist. Die im Dorf sagen, du pass auf, da kommt bald Jesus. Und der kann durch eine Berührung kann der heilen, ja? Ja, okay, ja, könnt ihr mich schon zu Jesus bringen, gar kein Problem. Am Anfang weiß er noch nichts über Jesus, dann hat er gehört, dass er durch Berührung geheilt werden kann. Dann wird er zu Jesus geführt, näher zu Jesus. Dann nimmt ihn Jesus bei der Hand und führt ihn raus aus dem Dorf. Und ich glaube, das war damals schon ein bisschen schwieriger. Das war, Jesus hat den Blinden genommen und aus seiner Komfortzone herausgeholt. Ich glaube, bei den Blinden in seinem eigenen Dorf hat er genau an der Hauswand gemerkt, welches Haus das ist. Der wusste genau, wo die Wege sind. Der wusste genau, wo ein Stein ist, wo eine Treppe ist. Da wusste er alles. Das war seine Komfortzone. Und Jesus, der zieht ihn einfach mal aus seiner Komfortzone raus und bringt ihn ganz woanders hin, außerhalb, nach draußen, aus dem Dorf raus. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es einen gewissen Stress bedeutet hat für den Blinden und dass es ihm nicht unbedingt so gefallen hat, was Jesus mit ihm gemacht hat. Und dann draußen benetzte er die Augen des Blinden mit Speichel. Es gibt andere Übersetzungen, die sagen, spuckte ihm in die Augen. Oder andere sagen, dass er in seine Augen gespien hatte. Ey, das ist doch brutal eklig, oder? Voll eklig. Was muss wohl in dem Blinden vorgegangen sein? Nimmt ihn nach raus und dann so. Alter Schwede, da kriegt er, er merkt, wie die Spucke in seinem Gesicht landet, ja, und das irgendwie, da schüttelt es mich voll. Und den hat es bestimmt auch voll geschüttelt. Und ich weiß nicht, was in seinem Kopf umgegangen ist. Vielleicht hat er sich gedacht, boah, Jesus, spuckst du mir in die Augen, weil du mich verachtest? Oder wieso? Hey, ich habe nichts gefragt. Ich habe nicht gefragt, dass du mit mir sowas machen sollst. Ey, soll ich umgehen und umdrehen und sofort wieder heimgehen? Ey, was soll das, Jesus? What the heck? Das, was Jesus mit dem Blinden gemacht hat, war für den Blinden bis dahin komplett unangenehm. Herausfordernd. Provozieren, das war kein Kuscheln. Das, dass er ihn aus dem Dorf rausgeführt hat und ins Gesicht gespuckt hat, das ist alles andere als angenehm. Meine Frage, was hast du für ein Bild von Jesus? Naja, wenn ich mit Jesus bin, ist alles cool, wird es immer kuschelig sein. Und Jesus ist mein Bedürfnisstiller und erfüllt mir alle meine Wünsche und das Leben wird wie eine Rakete nach oben abgehen. Alles wird gut werden. Ich werde reich werden, habe eine schöne Frau und alles und Bombenvilla, ein CLK oder was weiß ich was vorm Haus und so. Ich habe alles. Ist das dein Bild von Jesus? Jesus ist anders. Lern ihn kennen. Ja, es gibt durchaus Dinge, bei denen man im ersten Schritt nicht ganz so einverstanden ist. Und Jesus verhält sich dir gegenüber manchmal so, wie du es nicht erwartest oder dir es selber nicht wünscht. Aber, das sehen wir in der Text auch schon, Jesus hat das Beste für dich bereit. Am Ende dieser Geschichte oder als nächstes wird ja der Blinde geheilt. Wenn er das vor Augen hat, dann ist alles andere zweitrangig. Und dann legt Jesus ihm die Hände auf. Und damit ist die erste Phase der Heilung vorbei. Und Jesus fragt ihn noch, siehst du was? Also manchmal verstehe ich die Bibel nicht. Wenn Jesus doch Gott ist und alles weiß, wieso stellt er dann diese Frage? Er weiß doch schon längst, wie es dem Blinden geht. Wieso stellt Jesus diese Frage? Also, Jesus stellt die Frage bestimmt nicht, damit er dann nach der Antwort etwas weiß, was er davor noch nicht wusste. Nee. Und für den Blinden kann es auch nicht sein, weil der Blinde, der weiß ja, wie es ihm geht. Der muss ja nur sagen, ich sehe ein bisschen was und so. Für was diese Frage ist, da kommen wir jetzt nachher gleich drauf. Aber wir schauen uns noch die Reaktion des Blinden an. Der Blinde blickt auf. Und dann sagt er erstmal ja. Das heißt, siehst du etwas? Er sagt, ja, ich sehe etwas. Und jetzt sagt er, ich sehe Menschen, aber sie sehen aus wie umhergehende Bäume. Also, ich habe mir gleich gedacht, woher weißt du, wie Bäume ausschauen? Es ist ein Hinweis darauf, dass dieser Blinde vermutlich früher sehen konnte und im Laufe seines Lebens, warum auch immer, blind geworden ist. Weil das Erste, was er sagt, ist, ah ja, ich weiß, wie Bäume ausschauen und die Menschen, die ich gerade sehe, die schauen so ähnlich aus wie die Bäume. Ja? Ich glaube, der Blinde hat sich in der Situation schon mega gefreut. Es ist viel, viel, viel besser als direkt davor. Er sieht was und er kann sogar Menschen identifizieren und Bäume identifizieren. Das heißt, er sieht etwas. Er war bestimmt auch schon ein bisschen glücklich drüber. Und dann kommt die zweite Runde, die zweite Heilungsrunde. Jetzt legt Jesus nochmal die Hände bei ihm auf die Augen. Und da kommt jetzt kein Gespräch mehr zwischen den Blinden, sondern es wird nur gesagt, nun war er geheilt und er konnte alles genau und deutlich erkennen. Das heißt, drei Sachen werden beschrieben, wie er jetzt sieht. Bombe, oder? Jetzt ist er wirklich geheilt. Jetzt sagt er nur noch den Auftrag. Jesus schickt ihn nach Hause und sagt, geh nicht durchs Dorf. Die große Frage ist, und das ist wirklich einmalig, das habe ich euch am Anfang gesagt, es gibt kein einziges anderes Wunder, das Jesus getan hat, keine andere Heilung, die er auf zwei Stufen getan hat. Das ist die einzige Heilung in allen Evangelien, in der ganzen Bibel, die Jesus gemacht hat, die auf zwei Stufen funktioniert. Und wenn man Jesus nicht kennt, könnte man sagen, ja, vielleicht hat Jesus nicht genügend Power gehabt in dem Fall. Er hat ja selber nur nachgefragt, er wusste es ja nicht mal selber. Hat er noch nachgefragt, ob der andere jetzt geheilt ist oder nicht? Nee. Die große Frage ist, wieso heilt hier Jesus in zwei Stufen? Und das hat tatsächlich alles mit unserem Thema zu tun. Gehen wir noch mal gedanklich den Blinden durch. Am Anfang kennt er Jesus gar nicht. Dann hört er, dass Jesus anscheinend mit einer Berührung heilen kann. Das heißt, er hat ein bisschen mehr mitbekommen von Jesus. Dann nehmen ihn die Dorfbewohner und führen ihn zu Jesus. Auf einmal ist er ganz nah bei Jesus, er steht neben Jesus. Und dann berührt Jesus ihn. Nicht nur ein bisschen, er nimmt ihn bei der Hand. Das ist schon wieder ein bisschen intimer. Und dann führt er ihn aus dem Dorf raus. Das heißt, Jesus geht ihm den Weg voraus und leitet ihm den Weg. Dann spuckt er ihm in die Augen. Dann legt er ihm die Hände auf. Dann kann er sehen. Okay, nur ein bisschen, aber es ist 5000 Mal besser als wie davor. Und dann legt er ihm die Hände nochmal auf die Augen und dann kann er alles sehen. Und was sieht er dann wohl zuerst? Jesus. Er sieht Jesus absolut klar und deutlich. Also der Blinde lernt Stück für Stück Jesus immer besser kennen und bekommt dabei vermutlich das beste Geschenk seines Lebens, nämlich dass er wieder sehen kann. Das, was der Blinde machen musste, ist, er musste sich voll auf Jesus einlassen. Voll. Er musste ihm vertrauen. Und ist euch aufgefallen, was hat alles der Blinde gemacht und was hat Jesus gemacht? Jesus hat hier alles gemacht. Er hat ihn bei der Hand genommen, hat ihn gespuckt, Hände aufgelegt, gefragt, noch mehr Hände aufgelegt. Er hat ihn heilend gemacht. Was für ein Bild hast du von Jesus? Lern Jesus kennen und lass dich auf Jesus ein, so wie der Blinde. Ich glaube, dass diese zweistufige Heilung, nicht für den Blinden, dass es zweistufig war, nicht das Entscheidende für den Blinden war, sondern für die Jünger. Schau, Moment. Die Jünger, die sind auch schon länger mit Jesus unterwegs. Vielleicht bist du ja auch schon länger mit Jesus unterwegs. Die Jünger sind länger mit Jesus unterwegs und vermutlich verstehen sie mehr als wie die anderen außenrum von Jesus. Sie hören und sehen Jesus. Und trotzdem haben sie noch nicht den kompletten Durchblick. Trotzdem haben sie noch nicht die klare Sicht, die notwendig ist. Und ich glaube, dass genau das Jesus den Jüngern zeigen wollte. Dass sie ihn bisher zwar noch einiges erkennen, aber ihn noch nicht wirklich sehen. So wie der Blinde, der nur so schemenhaft die Leute gesehen hat. Und er das Jesus ihnen gerne die Augen öffnen möchte, damit sie klare Sicht sehen, damit sie klare Sicht haben. Und dazu müssen sie sich voll auf Jesus einlassen. Und ganz ehrlich, mir reicht die Zeit nicht. Ich habe vorher gesagt, mit dem Kontext, also Kontext ist King. Immer wenn es darum geht, du schaust den Text an, musst du den Kontext anschauen, was davor und danach war. Und ganz ehrlich, die Stelle, die ist so genial, wirklich. Ist Bombe. Und zwar, ich gehe nur im Schnellflug durch und die Bibelcracks unter euch, die werden das feiern. Aber nicht nur die Bibelcracks unter euch, sondern für die anderen soll es motivierend sein, schaut wirklich in die Bibel rein. Und zwar, die Staffel geht ja um Kapitel 8. Und der letzte Abschnitt in Kapitel 7, da heilt Jesus einen Taubstummen. Und zwar, indem er Spucke, das kennen wir von heute, auf die Zungen, auf die Ohren packt. Also da heilt Jesus einen, der ist an den Ohren, hat an den Ohren das Problem. Auch mit Spucke, genauso wie jetzt hier bei dem mit den Augen mit Spucke. Und im letzten Kapitel, letzten Sonntag, wo der Marco hier gepredigt hat, da sagt Jesus eine Aussage an die Jünger. Und die lese ich euch mal vor. Und zwar sagt er an die Jünger, Augen habt ihr und seht nicht, Ohren habt ihr und hört nicht. Ja, wie krass. Heute Blinder, heilt mit Spucke. Dann am Anfang mit Ohren, heilt mit Spucke. Und zwischendrin macht er den Vorwurf den Jüngern und sagt, hey, pass auf, ihr habt Ohren und hört nicht, Augen und seht nicht. Das ist doch genial, das passt perfekt zusammen. Das ist die Ansage. Jesus heilt hier den zweifachen Blinden, den Blinden auf zwei Stufen, damit er den Jüngern sagt, hey, ihr seid damit gemeint. Und übrigens, im nächsten Satz, da zeigt sich nämlich, dass Jesus einem das zeigen kann, dass Jesus die klare Sicht bringen kann. Aber der Text, der dann danach kommt, der ist dann auch wieder so, wo du denkst, wow, geht gar nicht. Zum Beispiel im nächsten Satz heißt es, da gibt es ja Jesus, fragt so die Jünger, das werdet ihr nächste Woche hören. Jesus fragt die Jünger, ja, was sagen denn so die Leute, von wer ich bin? Ja? Und dann sagen die, ja, so und so und so und so. Und dann sagt Jesus, ja, und was sagt ihr, wer ich bin? Und dann sagt Petrus, du bist der Sohn Gottes. Und dann sagt Jesus, das hat dir der Vater gezeigt. Also Petrus hat einen Blick, hat einen klareren Blick von Jesus bekommen, und zwar durch den Vater. Aber in dem Text dann danach sagt Jesus, ja, weißt du, wenn ich jetzt der Sohn komme, ich bin ja als Messias und so, und ich werde leiden müssen. Und dann sagt Petrus, Jesus, komm mal auf die Seite. Hey, das kannst du nicht sagen. Und dann sagt Jesus, geh hinter mich, Satan. Versteht ihr das? Die Jünger waren in der Situation, wo sie stückchenweise was verstanden haben, genial einen Einblick bekommen haben, aber dann später wieder komplett völlig daneben waren. Die beiden Texte, die nach diesem Text von heute kommen, die zeigen, dass es darum wirklich um diese zweifache Heilung, dass es da den Jesus und den Jüngern ging. Und das Allercoolste ist, wenn ihr dann noch weiter lest, es gibt eine Situation, wo die Jünger voll den Durchblick haben. Ab dem Moment checken sie alles. Nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist. Und am Anfang der Apostelgeschichte, wo sie durch den Heiligen Geist verstehen, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, da checken sie alles. Da gehen sie brutal ab. Da ist sogar so dieser Petrus, der hält eine Rede, die ist unglaublich. Das ist Bombe, die ist so krass, dass an dem Tag 3000 Leute sagen, boah, stimmt, genau so ist es. Und dann an dem Tag sind 3000 Leute sind Christen geworden, weil sie genau das verstanden haben, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Die Frage ist, genau, es bleibt noch dran, was ist dein Bild, wir brauchen noch ein bisschen, was ist dein Bild von Jesus? Lern Jesus kennen und lass dich auf ihn ein. der Knackpunkt bei den Jüngern, dass sie wirklich verstehen, wirklich klare Sicht bekommen, ist, dass sie verstanden haben, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Weil das ist das absolut Zentralste an Jesus. Übrigens, könnt ihr vielleicht mal kurz das Fenster noch aufmachen, dass er ein bisschen durchlüftet. Habe ich vergessen zu sagen, Entschuldigung. Genau. Das Zentralste an Jesus ist, warum er und wieso er am Kreuz hing. Und wenn du Jesus wirklich kennenlernen willst und Jesus klar sehen willst, dann musst du genau das verstehen. Und ich will euch helfen, da ein bisschen reinzukommen. Wir versuchen das zu erklären. Wir sind ja auch schon nach der Situation, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das heißt, wir können es verstehen. Die Bibel spricht davon, dass es Gott wirklich gibt. Und dass Gott durch und durch gut ist. Er kann alles. Und er kann auch alles erschaffen. Und so hat er die Menschen geschaffen. Und Gott liebt die Menschen bedingungslos. Er liebt sie ohne Ende. Er will am liebsten zu jeder Zeit, für alle Zeit und ganz eng mit allen Menschen zusammen sein. Das ist die Seite von Gott. Und wir Menschen, ziemlich schnell merken wir, dass wir, egal wie gut wir uns anstrengen, es nie schaffen, immer uns absolut korrekt zu verhalten. Wir laden Schuld auf uns. Am ehesten merken wir das im Zwischenmenschlichen. Das kann jeder nachvollziehen. Wie oft hast du andere Leute mit Worten verletzt? Wie oft hast du gelogen? Wie oft hast du gelästert? Wie oft hast du mit deinen Worten andere Leute zerstört? Wie oft hast du sie unterdrückt? Oder wie oft hast du dich anderen Leuten gegenüber schlimmer als Vollidioten verhalten? Also noch schlimmer als Vollidioten, das Wort will ich nicht sagen. Und was auch klar ist, du wurdest auch schuldig der Schöpfung und der Natur gegenüber. Ich glaube, das ist heutzutage gar keine Frage mehr. Früher war das eher nicht so gesehen. Aber das Schlimmste ist, dass wir auch Gott gegenüber schuldig geworden sind. Und das schließt das andere mit ein. Wir haben Schuld auf uns geladen. Sich korrekt zu verhalten, würde bedeuten, dass wir uns immer so verhalten, wie derjenige sich das gedacht hat, der uns gemacht hat. Und wenn wir das zu Ende denken, wenn wir uns nicht so verhalten, wie unser Schaffer sich das gedacht hat, dann haben wir eigentlich das Recht auf das Leben verwirkt, das schließlich er uns gegeben hat. Und weil wir genau da schuldig geworden sind, haben wir ein Riesenproblem mit Gott. Schau, wenn Gott absolut gut ist und wir ausnahmslos schuldig, jeder schuldig, dann ist es unmöglich, dass Gott mit uns zusammen sein kann. Wenn Gott auch noch so gern mit uns zusammen wäre, einer von beiden würde aufhören zu existieren. Entweder Gott, der so perfekt ist, der so gut ist, wenn wir mit unserem Schmutz neben ihm stehen würde, das wäre schon in der Nähe, das geht nicht. Und genauso wäre es andersrum, wenn wir versuchen, zu Gott zu kommen, in diesem Zustand könnten wir nicht existieren, weil wir könnten es gar nicht aushalten, neben jemandem zu sein, der einfach nur perfekt ist. Also, das ist, solange wir hier auf der Erde sind, ist es so, und auch dann, wenn wir gestorben sind. Wir sind schmutzig und er ist absolut rein. Solange wir schmutzig sind, ist es absolut unmöglich, dass wir zu Gott kommen. Und zwar wegen dem, was wir falsch gemacht haben. Auch wenn Gott noch so gern mit uns zusammen sein wollte, es geht nicht. Und das bedeutet, dass wenn das Leben zu Ende ist, wir dort sein werden, wo Gott nicht ist. Die Bibel nennt es Hölle.
Aber ich kann euch sagen, Jesus oder Gott in seiner Genialität hat genau dafür eine Lösung zuvor gefunden. Und zwar Jesus am Kreuz. Wenn Jesus der Sohn Gottes ist, der sich zu 100% immer korrekt verhalten hat und deswegen ist er auch absolut frei von Schuld. Und wenn er die Verantwortung für alles das, was du und ich falsch gemacht hast, übernimmst und bezahlt dafür, indem er am Kreuz für unsere Schuld stellvertretend stirbt, dann, ich finde es mega, spricht die Bibel davon, dass diese Lösung mit 100%iger Sicherheit bei jedem zu tragen kommt, der das glaubt. Das ist ein Vers. Die, die beim Satt dabei waren, die kennen diesen Vers. Wenn ihr zu Hause in der Bibel lest, ihr kennt diesen Vers. Da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Welt, das sind die Menschen, wie wir hier sind. Dass es einen eingeborenen Sohn gab, also genau diesen Jesus am Kreuz, damit jeder, der an ihn glaubt, das ist die Bedingung. Und was passiert mit dem? Nicht verloren gehen könnte, nee, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Da steht geht und hat. Da bleibt kein Restrisiko, da bleibt nichts anderes übrig. Sondern wenn du an Jesus glaubst, dann gehst du nicht verloren und dann hast du ewiges Leben. Das ist die Zusage, dass du in den Himmel kommst zu 100%. Das ist sicher. Wenn du daran glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, dann kommst du zu 100% in den Himmel. Da kann passieren, noch was will, das ist stärker. Du kommst in den Himmel. Wie genial ist das denn? Wie mega ist es? Das ist Jesus. Wie ist es denn mit den anderen Religionen? Ja, die haben so ein ähnliches Problem wie hier. Nur die Lösung in allen anderen Religionen ist, dass der Mensch von allein versuchen muss, diese Hürde zu überwinden. Und das macht einen Megastress. In allen anderen Religionen ist es so, dass die Religion dir richtig Stress macht und sagt, wenn du dich nicht daran hältst, dann kommst du hier nicht weiter. Und du musst das machen und du musst das machen und du musst das machen. In allen anderen Religionen ist es wie ein Schwert, wie eine tiefe Last, die wirklich auf den Leuten liegt und sagt, oh nein, ich muss das machen, sonst komme ich da nicht in den Himmel. Und im Christentum ist es genau andersrum. Gott löst dieses Problem. Das Einzige, was der Mensch machen muss, ist das Glauben. In anderen Religionen versuchst du dich korrekt zu verhalten, um etwas zu bekommen. Im Christentum willst du dich korrekt verhalten, weil du verstanden hast, was es Gott gekostet hat, dich zu retten. Das ist eine ganz andere Motivation, das Korrekte und das Richtige zu tun. Ich liebe es, Christ zu sein. Die Frage ist, was für ein Bild hast du bisher von Jesus? Lern ihn kennen und lass dich auf ihn ein. Wie kannst du ihn kennenlernen? Wie kannst du ihn kennenlernen? Nimm die Bibel. Bitte Jesus, dass er dir begegnet und dann lest da drin. Ich kann dir empfehlen, mach's mit den Evangelien. Das ist, versteht man am leichtesten, ist sehr cool. Und wie kannst du dich auf ihn einlassen? Ganz einfach. Glaub, dass Jesus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist. Und dass deswegen nichts mehr zwischen dir und ihm steht. Natürlich ist es hilfreich, vielleicht das auch noch auszusprechen. Rede mit Jesus. In einem Gebet und sag ihm genau das. Vielleicht hört sich das so an. Jesus, ich bin schuldig, ich weiß es. Ich habe viel falsch gemacht. Jesus, ich glaube dran, dass du für das alles für mich am Kreuz gestorben bist. Es reicht aus. Ich liebe Jesus Und ich liebe es, wirklich Christ zu sein. Ich freue mich so darüber, wenn ich im Himmel sein werde, wenn ich sterbe. Ich freue mich voll jetzt schon drauf, dann vor allem anderen mit Jesus, aber auch mit den ganzen anderen Leuten am Tisch zu sitzen, zu essen, zu reden, zu lachen, zu singen und was wir alles sonst noch im Himmel so machen werden. Und ich würde mir wünschen, Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn ich dich da aussehen würde. Ich bin emotional, bin ich halt einfach. Aber das Wichtige ist, verstehst du, du hast hier auf der Erde hast du die Chance, dich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden. Ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, was du für ein Bild von Jesus hast. Vielleicht bist du in einer Jugendgruppe aufgewachsen und hörst die ganze Zeit irgendwas, aber du schwimmst mit, aber du hast noch nie die klare Sicht bekommen. Du hast noch nie mit Jesus wirklich intim geworden. Du hast noch nie richtig mit ihm gesprochen, hast erfahren, was es bedeutet, gerettet zu werden. Leute, das ist das Allerwichtigste im Leben. Ich würde mich freuen, dich auch im Himmel dabei zu sehen und dort mit dir zu lachen und dort mit dir zu freuen, dass wir im Himmel sein können.